Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch in diesem lichten Frühlingswetter, das sich öffnet und den Tag um uns öffnet. Ich mag so in der nächsten halben Stunde ein paar Dinge mit euch teilen. Das erste ist, am Ende etwas sagen zu dem, was wir heute so tun können, was wir so vorhaben. Und davor möchte ich was sagen grundsätzlich zur somatischen Meditation, weil es immer wieder eine neue Fassung ist, immer wieder ein sich einstimmen und einige von euch das auch in der Form vielleicht das erste Mal erleben, sei es neu oder sei es schon mit viel Erfahrung vorher ein bisschen das Feld auch zu skizzieren. Und dann möchte ich was sagen über die Kultur des Meander, die Früchte des Untergangs. Schau mal, wie weit wir kommen. Okay, also, ich starte mal mit einem provokanten Text über den Körper. Wenn ich mich vom Körper abspalte, ihn als Ding ändern will oder distanziert beobachte wie ein Objekt, bleibt er fest und ich zerschelle an seiner physischen Gesetzmäßigkeit. Wenn ich mich tief in mein Körpersein einlasse, hingebe an alle Prozesse der Erfahrung, öffnet der Körper sich in die Weite und offenbart mir sein Geheimnis der Transparenz und der Vereinigung mit dem Unendlichen. In diesem Text sind, neurobiologisch könnten wir sagen, im ersten unser linkshemisphärischer Zugang über das rationale Denken, Körper als Objekt, unsere Forschung, unsere Ideen, unser Konzept, ist alles gut und schön. Und das andere, das rechtshemisphärische oder Soma, wie es der Psychiater und Neurobiologe Daniel Siegel nennt, Soma, das alte griechische Wort für Körpersein, der ganzheitliche Zugang, wie fühlt der Körper sich selber? Nicht wie denkt mein Verstand Körper, sondern was weiß mein Körpersein vom Körpersein selbst? Interoception, die Innenwahrnehmung. Und das ist eigentlich immer fair, auch wenn wir mit Menschen arbeiten, mit uns arbeiten, nicht jemandem zu sagen, du bist so, sondern zu fragen, wie fühlst du dich denn? Und das ist eigentlich nichts anderes, als was wir mit dem Körper tun. Wir sagen dem Körper nicht, du bist so, wie mein Verstand oder wie meine Konzepte oder wie ich dich gerne hätte. Oder wie es mich nervt, dass du bist, sondern ich lausche dem Körper, diesen lebenslangen Prozess, wie er sich selber fühlt, selber erfährt und selber sieht. Das ist der Zugang zur somatischen Meditation von dieser Schiene. Nehmen wir nochmal eine andere Schiene über die Meditationspraktiken, die ihr vielleicht kennt. Nehmen wir mal das zurzeit sehr bekannte Mindfulness, was nicht ganz eine glückliche Übersetzung ist aus dem Sanskrit-Wort Shamatha, der Geist kommt zum Frieden. Mindfulness wirkt vom Wort her sehr schnell, dass es uns in den rationalen, denkenden Mind bringt und wir denn dann damit versuchen zu arbeiten. Das ist nicht gemeint, aber ich finde das Wort nicht immer ganz geschickt. Ganz modern kann man sagen, Bewusstseinsmeditation. Ja. Es geht um Bewusstheit, es geht um letztlich um Awareness, um Gewahrsein, um Wachwerden in der Präsenz für uns selbst und für alles, was ist. Das ist eigentlich die Essenz von Mindfulness. Aber wenn wir starten mit Methoden der Achtsamkeit, des Präsentseins, des auf den Atem Achtens, des zur Ruhe Kommens, womit wir alle beginnen, das ist super. Ja, ganz klasse. Dann kommen wir in Kontakt mit all dem Gewusel auch, was in unserem relativen Geist eben vor sich geht. Wir kommen in Kontakt mit unseren Ideen und Gedanken, wir kommen in Kontakt mit dem Geschnatter, das wir nicht so brauchen, wir kommen in Kontakt mit Gedanken, die uns sehr berühren und bewegen und die dann auch schon einen Link bilden zu Emotionen, Gefühlen, die wir im Körper spüren. Und damit auf die Herz- oder seelische Ebene und tiefer noch, vielleicht auch über Bilder oder innere Metaphern, tiefer noch kommen wir ins Gespür des Körperseins. Und in diesem tieferen Gespür des Körperseins können wir sagen, nehmen wir es mal in die Sprache von Geist, berühren wir die tiefere, die geradezu ozeanische Dimension unseres Geistes. Also Mind in dieser tieferen Dimension, ich versuche es gerade ein bisschen zusammenzubinden, es ist so auseinanderklafft, Mind oder Geist in der tieferen Dimension ist unser verkörpertes Geistsein, unser Buddha-Geist, unser Christus-Geist, unsere göttliche Präsenz im Körper. Ja, wenn ich in dieser tiefen mystischen Sprache mal nehmen wollte, das heißt das Unbedingte, das Unbekannte, das wir nicht greifen und denken und machen, manipulieren können. Also unser relativer Geist wäre so etwas wie ein lebendiger, quirliger, kühler, frischer, powervoller Bergstrom, ein Bergbach. Ja, das ist klasse. Aber es ist nicht das Meer. Und diese somatische Dimension ist der Ozean. Beides ist Wasser, beides ist Geist, beides ist menschliche Bewusstheit, ja, beides bist du. Aber es gibt diese verschiedenen Dimensionen. Und mit dem Körper tauchen, diese Tiefe können wir nicht denken, weil sie eben genau der Schritt über das Denken raus ist. Deshalb funktionieren bestimmte Übungen auch nicht mehr, weil das Öffnen dieser tieferen Dimension unseres Menschseins, diesen Übungen zu öffnen, nicht mehr obliegt. Das ist das falsche Werkzeug dafür. Versuch mal mit einem VW Polo auf den Mond zu fliegen. Das ist okay hier, wenn man ein bisschen rumkarrt, aber die andere Dimension öffnet sich nicht. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt, das ist interessant, wenn ihr die Traditionen beobachtet, die tiefen Leute in der Mindfulness, die gehen dann auch in den Körper. Die großen Leute lehren somatisch, auch in der Mindfulness-Linie. Im Zen habt ihr es auch. Das Zen ist geheimnisvoll. Zen ist eigentlich total im Körper. Nur, das sagt es uns. Und du sitzt manchmal 30 Jahre, bis du das rauskriegst. Also ich darf das sagen, ich habe selber lange Zen geübt. Das ist toll. Aber wir westlichen Menschen, wir brauchen manchmal so diesen Tipp, Mensch, vergiss das Arbeit mit dem Verstand, geh einfach ganz in den Körper und lass alle Zellen atmen, dann bist du da, worum es geht. Und die somatische Tradition, die so eine Wurzel ins, wenn ihr einfach mal ein paar Namen aus der Tradition hören wollt, im tibetischen Buddhismus, in Vajrayana, also diesen unzerstörbaren Weg, der was sehr Ganzheitliches hat, wir würden heute als Analogie sagen, eine ganzheitliche, transpersonale Psychologie und Spiritualität im Grunde. Vajrayana, der unzerstörbare Weg. Unzerstörbar, weil wenn alles dazugehört, was will dich dann noch stören? Wenn du alle Monster eingeladen hast, gibt es keins mehr, das an deinem Fenster klopft. Dann sind schon alle da. Das ist das Mysterium dabei. Es klingt witzig, aber es ist, wenn man es tut, ist es eine wuchtige Arbeit. Aber eigentlich geht es darum, um diese Weite unseres Herzgeistes in unserer Verkörperung, die so groß ist, dass nichts mehr uns stören kann. Wenn du alle Ablenkung zulässt, kann dich nichts mehr ablenken. Und das hat seinen Gipfel dann in Meditationspraktiken, die man Dzogchen nennt in der alten Linie und Mahamudra in der neuen Linie, die große Geste oder die große Vollkommenheit allen Seins. Und die Meditationen, die wir hier auch anleiten, vieles eben inspiriert von Reginald Ray, aber auch in der eigenen Weiterentwicklung, sind zum Teil inspiriert von diesen tiefen Traditionen. In der christlichen Tradition haben wir das Schauen ins nackte Sein, die reine Kontemplation. Reine Kontemplation. Das wären so die entsprechenden. Das wäre so ein bisschen dieser methodische Hintergrund. Der transpersonale Psychologie arbeitet mit ähnlichen Methoden, dann über den Körper stark auch, also so wie wir arbeiten. Mit der Atemarbeit und auch mit Meditationsform. Wenn wir uns in dieser somatischen Art einlassen in die Meditation, dann nehmen wir für die Schwierigkeit, das ist, ich denke, stimmt mir dazu, unseres heutigen Menschseins, das ist nicht so einfach. Unsere Welt ist kompliziert und auch widersprüchlich geworden. War sie vielleicht immer, aber wir leben halt heute und nehmen es wahr. Und wir nehmen eine Art Zuflucht in unserem schwierigen oder zumindest manchmal nicht privilegiert gefühlten Menschsein zu unserer tiefsten Dimension, unserer somatischen Verwurzelung, unserem Körpersein. Und unser Körpersein ist das Tor in das noch Größere. Wir bleiben nicht in diesem kleinen Körper, das wäre ein Konzept, sondern wenn wir eintauchen in die Selbstwahrnehmung des Körpers, dann erfahren wir, dass unser Körper in seiner Form zwar immer da ist, der löst sich nie auf. Es sind immer noch alle vollständig aus dem Meditationsraum rausgegangen. Ja? Weil manchmal das Gefühl ist, Hilfe, ich löse mich auf. Ja, okay, vielleicht deine Vorstellung von dir selber oder deine Vorstellung vom Körper löst sich auf. Das ist wie eine Landkarte, die verbrannt wird. Und die Landschaft nicht. Die Landschaft bist du, ist dein Körper. Der löst sich nicht auf. Wir haben oft dieses Sprachbild dafür, das nicht ganz passt. Sondern der Körper erweist sich in seiner Relativität. Das heißt, er ist nicht alles, deine Erfahrung. Es geht weiter. Und Transparenz. Das ist ein Wort, was Graf Dürkheim reinbringt. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Diese Transparenz unserer Form, die, wenn wir tief in uns eintauchen, unsere Konzepte ein bisschen relaxen lassen. Konzepte sind wie so Schutzschilder oder wie Jalousien. Und wenn wir die Konzepte in der Meditation ein Stück loslassen, dann gehen die Jalousien auf, dann kannst du durchgucken. Und dann wird dein Körper sein zu einem Prisma, mit dem du in die Welt schauen kannst. Zu anderen Menschen, in die Gruppe, in die Erde, in die Natur, etc. Das heißt, wie der zweite Text es skizziert hat, unser Körper offenbart das Geheimnis einer Transparenz und einer Vereinigung oder Verbindung mit allem, was existiert. Das ist der Zugang und der Clou somatischer Meditation. Was es braucht, ist den Mut, sich zu spüren. Das ist etwas, was wir nicht manipulieren können. Wir können ein paar Werkzeuge nutzen, die uns die Tür öffnen. Ich nenne diese Werkzeuge oder Methoden, Meditation, Atemarbeit, Berührung, im Grunde auch Austausch, Bewegung, Tanz, was auch immer. Ich nenne diese Werkzeuge manchmal Türhüter der Unmittelbarkeit. Also die haben keinen Wert für sich. Meditation ist nicht in sich was super Tolles, sondern Meditation ist ein Werkzeug, das dir dient, dass du durch dieses Tor, Meditation ist ein Türhüter, durch dieses Tor hingehst zur Unmittelbarkeit deiner Erfahrung. Dass wir in unmittelbarem Kontakt mit der Wirklichkeit sind. Und diese Unmittelbarkeit, finde ich ganz interessant, ist etwas, was viele indigene Traditionen als die Überschrift über Erwachsenwerden schreiben. Die indigenen Traditionen, die über die Rituale und Übungen und Werkzeuge der Initiationen noch mit in den Elementen auch verfügen, ein tiefes uraltes Wissen, die sagen nicht, erwachsen bist du, wenn du Kinder haben kannst, wenn du genug Geld verdienst, wenn du eine rote von einer grünen Ampel unterscheiden kannst oder sowas. Sondern das kannst du tun, bist trotzdem im kindlichen Bewusstsein, aus deren Sicht. Wir erkennen oft unser kindliches Bewusstsein daran, dass wir von allem, was irgendwo auftaucht, getriggert werden. Von jeder Werbung. Da ist das, da muss ich hier das, da gibt's gerade was Billiges, und dann muss ich jetzt hier und mal gucken, ob mir jemand geschrieben hat. Das ist ein kindlicher Mind. Ja, von allem rumflattert nichts mehr dann. Keine Abwertung des Kindlichen, aber eine klare Beschreibung, jetzt auch in indigener Sicht. Und das Erwachsenwerden beschreibt sich darin, dass wir einen eigenen, einzigartigen, unverstellbaren, unmittelbaren Kontakt mit der Wirklichkeit haben. Dass wir uns das nicht mehr vermitteln lassen durch Bilder und irgendwas und Bewerbungen und Dinge, die wir kaufen müssten oder auch nicht von Eltern und Lehrern und Kirchen und Sekten und weißem Kuckuck reden, ja? sondern wir haben einen unmittelbaren Kontakt mit der Wirklichkeit. Wir lassen uns da nicht mehr reinreden, sage ich mal etwas frech. Wir lassen uns begleiten und anleiten, wo uns Menschen inspirieren oder Übungen zu uns zu kommen. Aber wir spüren immer deutlicher den eigenen Kontakt zur Wirklichkeit. Und das ist aus indigener Sicht Erwachsenwerden. So diese eigene unmittelbare Erfahrung kommt. Immer mehr. Und es ist nicht ein Snipp von jetzt und ab für den Rest des Lebens. Es ist immer wieder ein Prozess. Deshalb gibt es Initiationen in den indigenen Traditionen auch bis ins hohe Alter, bis 80 und 90 und weit darüber hinaus. Und der Heilraum, in dem es geschehen kann, unser initiatischer Raum, der erste initiatische Raum, ist unser Körpersein. Reginald Rey beschreibt es mal in seinem schönen Buch Die Intelligenz des Körpers, das einzige, das es auch auf Deutsch gibt, als die große fremdländische Weite und Wildnis, die wir nie kartieren werden. Unser Körper. Erst dieses, außenrum zähmen wir ganz viel unsere Welt, aber unser Körpersein ist diese fremdländische, immer wieder neu zu erforschende Wildnis, die nach dem eigenen Gesetz des Ursprungs wirkt und uns konfrontiert mit dem je größeren Prozess des Erwachens. Die ganz einfachen Schlüssel dazu ist, da sitzen oder liegen, spüren, fühlen, dir Raum geben, lauschen, der Übung folgen, die Übung hört auf, bleibst einfach in der Frucht der Übung, präsent, alle Zellen lauschen, ganz einfach. Das ist uns so nah. Eigentlich können wir das alle. Unsere Anleitung sind eine Erinnerung daran, dass es wieder wach wird in dir. Ja, das wollte ich zur Meditation sagen und das könnt ihr natürlich auf alles andere anwenden. Also Meditation ist auch im weiten Feld, nicht nur wenn wir sitzen und liegen, sondern auch in der Berührungsarbeit, in Austauschrunden, in der Natur, wenn du für dich allein bist oder in der Bewegung hier heute Nachmittag oder in der Atemarbeit morgen. Jetzt noch ein paar Takte zur Kultur des Miranda. Ein wichtiger Lehrer für mich war der Philosoph Heinrich Rombach, Schüler von Martin Heidegger. Und er hat versucht zu zeigen, und es ist ihm sicher auch gelungen, dass Heidegger in Sein und Zeit irrt. Also wo er Recht hat und wo nicht. Das ist ein großes Maß an Selbstvertrauen, wenn man Heidegger zeigt, wo er eigentlich Heidegger verfehlt hat. Und er war wirklich ein Meister, ein aus meinem Empfinden Erwachter und ein großer Phänomenologe. Und er hat uns immer wieder eines gesagt, nämlich, wir sind in der westlichen modernen Welt zu unserem eigenen Untergang, zu unserem eigenen Zerbrechen hin, also es ist kein guter Pfad, verliebt in das Aufgehen. Wir wollen das grenzenlose Wachstum. Wir wollen immer nur alles und uns selber entfalten und größer und mehr und so weiter. Und noch mehr und toppen und noch schneller, etc., etc. Ihr kennt das. Braucht es nicht alles buchstabieren. Wir sind einseitig verliebt in dieses Phänomen des Aufgehens. Die Alten aber wussten, immer schon, die spirituellen Traditionen wissen es auch. Und ihr wisst es ja auch, sonst wärt ihr nicht hier. Das zu diesem Aufgehen, damit es lebendig sein kann, das andere auch gehört, nämlich das Untergehen. Weil wir uns in der endlichen, relativen Dimension befinden, in der auch das Aufgehen des Schönsten und Kostbarsten in unserem Leben nicht immer weiter aufgehen kann. sondern weil es relativ und endlich ist und nicht absolut und nicht unermesslich oder göttlich, braucht es diese Gegenbewegung. Sonst ist es nicht lebendig, es stagniert es. Man kann auch stagnieren im Wachstum. Und Rombach hat stark plädiert für eine Kultur des Untergangs. Das mag ich hier jetzt mit meinen Ergänzungen, meiner Sicht ein bisschen ausfallen. Wir brauchen eine Kultur des Untergangs und das Ganze zusammen ist diese alte griechische Figur des Mäander, deshalb nenne ich das Kultur des Mäander auch, ja? Das Untergehen und das Aufgehen und das Aufgehen kommt aus dem Untergang und der Aufgang rundet sich, nimmt sich wieder in sich selber zurück und gibt sich hin, im Grunde in den Raum von Ursprung, was wir gestern Abend auch hatten, von Leerheit, von Offenheit, von Nichtwissen, dass der neue Aufgang wieder geboren werden kann. Und das könnt ihr in Gesprächen finden, ihr könnt es in der Musik finden. Ein Musikstück, das wunderschön ist, das eigentlich 7 Minuten dauert, wenn das Orchester im letzten Klang weitere 14 Minuten weiterfiedelt, wird's furchtbar. Da gehen die Leute raus, weil die keinen Zugang zum Untergang haben. Das Stück ist nach 7 Minuten vorbei, fertig. Wunderbares Stück. Mit genau dieser Bewegung von Aufgehen und Untergang. Oder wir kennen es manchmal, wenn wir ehrlich sind, auch mit bestimmten Besuch, wo wir uns freuen, dass die kommen. Und wir kochen ein tolles Essen und das ist super. Man hat geniale Gespräche. Ja. Und dann irgendwann freut man sich auch, wenn die wieder einpacken. Nicht, weil man was gegen diese Menschen hat, sondern weil das Phänomen dieser Begegnung ein Mäander ist und untergeht. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wo wir das krampfhaft verhindern, geraten wir in was Gewalttätiges, was eine Abhängigkeit oder Sucht gerieren kann. Die 5 Früchte des Untergehens. Und das könnt ihr buchstabieren, alles, was untergeht im Leben. Das kann auch die heftigen Dinge betreffen, wie dass ein wichtiger Mensch, in welcher Form auch immer, aus meinem Leben geht. Das heißt durch Trennung oder Tod oder eine Reise oder Entfernung. Das kann aber auch eine Lebensqualität von uns selber betreffen, aber auch all dies andere, was ich genannt habe. Die erste Frucht des Untergangs ist, dass wir frei werden aus der bisherigen Form. Wenn ihr lange genug in diesem Raum wart, dann ist das Verlangen groß, die Tür aufzumachen und rauszugehen. Und die Zeit in diesem Raum ist einfach zu Ende und die Luft ist stickig. Und das ist ein Freiwerden von dieser Form Raum. Dann gehst du raus in die Natur und es ist wow. Ja? Dann ist dieser Raum nicht schlecht. Vorher war es okay. Das Freiwerden aus der Form, die Konkretheit, hat immer auch was Begrenztes. Und irgendwann stoßen wir an die Grenze. Und dann ist der Untergang ein Freiwerden. Ah ja. Ich habe selber schon mal erlebt, auch im heftigen Trennungsprozess, wo ich gespürt habe, ja, da ist etwas in mir tief verletzt und es blutet und weint. Und es gibt etwas, das atmet auch tief auf. Jetzt ist etwas klar. Das habe ich gespürt. Und das ist gut so. Und die gemeinsame Zeit war trotzdem kostbar. Frei werden aus der Form. Das ist das Erste. Das Zweite habe ich darin schon angedeutet, ist die Öffnung für das Unbekannte. Das, was wir dann betreten, das, was auftaucht, wenn wir wirklich loslassen, wenn wir uns wirklich dem Untergang anvertrauen, ist das Unbekannte. Wenn wir es schon kennen, sollten wir skeptisch sein, weil dann haben wir unsere Kenntnisse mitgeschleppt. Du möchtest Französisch lernen, das du noch nicht kannst, und du nimmst all deine Wörterbücher und Grammatiken vom Englischunterricht mit. Das wird dich ziemlich verwirren. Lass sie drüben. Ja, geh frei und nackt, hätte ich fast gesagt, in den Französischunterricht. Das ist Neues. Völlig neue Welt. Öffnung für das Unbekannte. Das Ego, wenn man das mal sagt, die Tage nochmal was dazu, geistert viel in der spirituellen Literatur rum. Aber das Ego, also dieses zusammengezogene Denk-Ich, nenne ich es jetzt mal so. Das Ego sagt immer, kenne ich schon. Mal drauf achten bei euch. Unser tiefes Selbst sagt, weiß ich nicht. Wow, neu. Das ist ein Nichtwissen, eine Offenheit. Ah, das Staunen, das Kinder haben. Der Ego-Geist sagt, kenne ich schon. Kenne ich schon, habe ich schon mal gemacht. Vor 20 Jahren schon, funktioniert nicht. Ja? Öffnung für das Unbekannte. Das dritte ist, die Neander, ja, runtergehen, aufgehen. Das dritte ist, die Hingabe an den lebendigen Strom des Lebens. Wir können darauf gleichsam surfen. Diesem Untergehen und Aufgehen. Das erspart uns nicht den Schmerz und die Tränen. Aber wir können mit all dem Surfen ohne Widerstand oder in einem immer geringeren Widerstand mit einer Bejahung, okay, hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, habe mir was Besseres für mich überlegt, aber jetzt ist es so und ich vertraue diesem Prozess des Lebens. Eine Hingabe an die Lebendigkeit, an den Flow des Lebens und das Strömen der Veränderlichkeit im Grunde, des Vergänglichen. Die vierte Frucht des Untergangs ist, jetzt wird's nochmal spannend, ich formuliere es mal erst als Frage, wer ist es, die das alles wahrnimmt? Wer bist du, der durch Untergang und Aufgang hindurchgeht? Wer bist du, die Leben und Tod durchmessen kann? Wenn Untergang und Aufgang, dieser Meander des Lebens um uns herum strömt und tanzt und sich bewegt, wer ist es, die das wahrnimmt? Da ist etwas, das gleich bleibt. Da ist etwas, das ist nicht statisch, nicht fest, nicht fixiert. Aber das ist so weit und so tief, dass es dieser Flussbewegung von Auf- und Untergehen Raum geben kann. Und da berühren wir unser tiefstes, erwachtes, unendliches und unsterbliches Wesen. Wer bist du, die das alles erfahren kann? Und deshalb ist eine Frucht des Untergangs, das kriegen wir selten nur raus beim Aufgehen. Das kriegen wir erst raus, wenn wir die ganze Neanderbewegung haben, Aufgehen und Untergang. So eine Frucht des Untergangs, dass wir in Kontakt kommen mit dem, was nicht untergeht. Und die fünfte Frucht ist, dass wir, wenn wir uns ein bisschen zurückbeugen jetzt auf unsere alltägliche Wirklichkeit, die ist auch ganz interessant, finde ich, ist, dass wir ein neues Verhältnis zur Zeit und zur Endlichkeit bekommen. Wir lernen, die Zeit zu sehen als das, was sie ist, nämlich ein lebendiger Fluss von Ereignissen und nicht gegen sie zu steuern im Sinne, dass wir eine eigentlich aufs Unendliche gerichtete Sehnsucht am Endlichen ausagieren. Das ist die Falle, die wir machen. Wenn wir mal die Gesellschaft, die ganze Werbung auch durchleuchten. Werbung verspricht uns häufig, dass wir eine tiefere, unermesslichere Sehnsucht in uns an etwas Äußerem, Endlichem, Zerbrechlichem festmachen können. Wenn du diesen Wein trinkst, dann bist du glücklich. Wenn du dieses Produkt benutzt, dann verändert sich dein Leben. Wenn du diese Art von Training machst, dann bist du ein neuer Mensch. Beides ist immer in Ordnung und diese Verknüpfung stimmt nicht. Weil ich bin nach dem Training kein neuer Mensch. Und ich kann den Wein trinken und bin vielleicht eine halbe Stunde super drauf und danach kommen die alten Themen wieder. Ganz natürlich. Der Wein ist in Ordnung. Und meine Sehnsucht, dass die Probleme gehen, ist auch in Ordnung, nur die Verknüpfung passt nicht. Das heißt, wir bekommen einen neuen, gereinigten Zugang zur Endlichkeit. Wir sehen die Endlichkeit als das, was sie ist. Die Blume als die Blume, den Wein als den Wein, das Abendessen als das Abendessen und nicht als den großen Event meines Daseins. Und die Tiefenverwirklichung, die tiefe Zuflucht meiner Seele, meiner Existenz, die Beheimatung meines unermesslichen Geistes, die die Grundfragen vom Menschsein stellt, die ist frei genau für diese Perspektive. Und die arbeitet sich nicht dran ab, am wie viel habe ich und bin ich sicher und reicht es noch und was muss ich demnächst tun, etc. Bekomme einen neuen, einen realistischeren Zugang zur Zeit, lass die Zeit Zeit sein und das Vergängliche vergänglich, ist völlig in Ordnung und kann es genießen und werde ihm gerecht. Und wende mich mit den unendlichen Fragen in mir an das Unendliche in mir, an das, was durch Leben und Tod hindurchgeht. Okay, das sind die Früchte des Unterhangs. Frei werden von der alten Form, das erste, geh raus aus dem Zimmer. Das mich öffnen für das Unbekannte, das Neues geschieht. Das dritte, die Hingabe an diesen Flow des Lebens, an diesen Fluss, die Lebendigkeit des Meander. Das vierte, was ist es, was durch alles hindurchgeht, oder was ist es, das das wahrnimmt, das das erfährt in dir? Und das fünfte, ein neuer, gereinigter Zugang zur Zeit, zur Endlichkeit, zu den Dingen des Lebens. Okay, soweit mal.